gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche sich die Welt nie angeschaut haben. Hallo Jonas.
Hallo Aaron, hier in unserem Podcast.
Ja, du hast ja oder du guckst ja gerade die Welt auf jeden Fall sehr intensiv an. Und Moment, wir müssen erstmal Hallo sagen, du hast recht. Hallo nach draußen, hallo Jonas, hier ist Papas im Anflug, ein Podcast über Freundschaft, Schwangerschaft und Vaterschaft. Wir sind weiterhin in der Situation, dass ich im Raum Köln unterwegs bin bzw. sitze und Jonas noch in Indien ist. Hallo Jonas, nochmal.
Hallo Aaron, hier aus Mumbai diesmal. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Ja, ebenso. Wie ist es dir die letzte Woche ergangen mit dem Umzug innerhalb von Indien?
Ja, also ich steige mal direkt ein, genau. Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch und dass ich während des Gesprächs, glaube ich, auch damals angedeutet habe, dass ich ein bisschen platt bin, ein bisschen fertig bin und so. Nicht ganz auf der Höhe. Und das hat sich auch dann doch konsequent fortgesetzt, nachdem wir beide unser Podcast-Gespräch beendet hatten. Ich habe dann irgendwann die Nachtruhe gefunden und dann musste ich irgendwann kotzen.
Ja, du bereitest dich halt schon gut vor, oder?
Also es ist lustig, weil ich habe ja in der letzten Folge so über Katrin und ihre Übelkeit und Magen-Darm erzählt und dass ich so ein bisschen der Versorger dann war mit Medikamente im Krankenhaus holen und so und sich so ein bisschen umsorgen und pflegen. Und genau, es hat sich dann einfach gedreht beim letzten Mal. Also es war dann so, sie war wieder topfit und ich habe dann eine Nacht lang gekotzt und war völlig fertig. Auch anderthalb Tage danach lag ich nur im Zimmer und wollte gar nichts mehr. Und dann hat Katrin sich ganz rührend um mich gekümmert und so haben wir dann so eine Art Balance hergestellt. Also beide mal richtig schön durchgedreht, durchgerüttelt und dann konnten wir uns gegenseitig so mit unserer Liebe und Fürsorge wieder aufpäppeln. Und jetzt sind wir weiß gar nicht mehr, vor ein paar Tagen, die Zeit verschwindet in Indien so, sind wir nach Bombay, also nach Mumbai geflogen und sind jetzt hier in dieser 30 Millionen Menschen Metropole am Meer. Zu der du ja auch eine Verbindung hast. Ich versuche es mal kurz vielleicht mit drei, vier Sätzen. Also wir sind total beeindruckt von Mumbai, begeistert auch tatsächlich. Wir fühlen uns hier total wohl. Das ist auch ein bisschen so, das Klima ist hier anders. Es ist zwar wahnsinnig schwül, aber die Nähe zum Meer bringt hier immer wieder so eine frische Brise durch die Straßen. Und man wird immer wieder so ein bisschen aufgeweht von dem Wind, von dem Meer. Und die Leute sind hier viel entspannter als in Rishikesh, haben wir das Gefühl. Wir fallen auch nicht so auf als Touristen, ist auch ganz angenehm. Nicht jeder Händler stürzt sich auf uns. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil, wir haben hier zwei Freunde, also eine Freundin mit ihrem Mann, die leben in Mumbai und dadurch haben wir relativ schnell so einen Bezug zur Stadt bekommen. Gell? Wir sind rumgefahren, waren auf einem Geburtstag, haben Leute kennengelernt und sind nochmal ganz anders hier angekommen gerade. Das ist sehr schön.
Ja, schön, dass das ein positives Erlebnis ist. Ich habe dieses Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe, von Alexander von Humboldt übrigens, mir rausgesucht, weil es im weitesten Sinne mit, ja, nicht nur der Weltanschauung zu tun hat, sondern man kann es ja auch in die Innenschau übersetzen oder für die Innenschau übersetzen. Und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich für mein Projekt Rauchentwöhnung den Schritt geplant hatte, eine Hypnose in Anspruch zu nehmen oder eine Hypnosesitzung in Anspruch zu nehmen. Und das habe ich gestern Abend getan.
Wow.
Ich wurde gestern Abend hypnotisiert.
Boah, würdest du uns bitte davon erzählen?
Das ist ein Arzt, lustigerweise ein Frauenarzt, der nebenbei Homöopathie und eben Hypnose anbietet, der mir am Anfang gesagt hat, dass er eben nicht diese klassische Befehlshypnose macht, die man auch so aus dem Fernsehen kennt, sondern eine, jetzt fehlt mir der Fachbegriff natürlich, aber sozusagen eine suggestive Hypnose, in der ich sozusagen mich selbst besuche und mein Unterbewusstsein bitte, mir Antworten zu geben auf Fragen, auf Wünsche. Also wir haben ein relativ langes Vorgespräch geführt und dann begann es im Prinzip mit einer Geistreise, was ich auch schon aus früheren Therapiesitzungen kannte, also als Entspannungsübungen oder Achtsamkeitsübungen, in denen man sozusagen angeleitet, ja, über eine Wiese läuft oder in den Wald läuft. Und dann ging es darum, meinen Hypnosebegleiter zu finden oder Begleiterin und meinen weisen Ratgeber zu finden, von denen dann sozusagen Antworten zu bekommen. Also ich bin relativ schwer reingekommen, muss ich sagen, weil ich war ja auch noch ein bisschen angeschlagen gesundheitlich und also ich hab's mir leichter vorgestellt sozusagen. Ich hatte die Erwartung, ich werde da jetzt irgendwie reingesaugt in diese Trance. Das war harte, harte Arbeit. Ich habe bei ihm auch manchmal dann gemerkt, also es gab dann eine Situation, wo ich an einem See, Bergsee mich befand und er mich gefragt hat, ob ich dort hineingehen möchte, schwimmen gehen möchte. Und ich gesagt habe, nee, ich möchte lieber am Ufer sitzen bleiben und drauf gucken. Also diese Bewusstseinsebene hatte ich noch, dass ich schon gemerkt habe, okay, dass er jetzt überlegt, wie kriegt er mich in diesen See rein? Und mich halt erstmal gefragt hat, ob ich irgendwie Angst davor habe oder, aber ich hatte nicht wirklich Angst davor, aber es war so, ich hätte es nicht spielen können, da jetzt, okay, ich gehe jetzt rein, sondern da war ein Widerstand da, den ich erstmal überwinden musste. Und das hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich diesen Widerstand überwunden habe, von dem ich jetzt nicht weiß genau, woher der kommt, aber schlussendlich bin ich da rein und bin untergetaucht. Und auch dann gab es eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, mindestens 5 Minuten gebraucht habe, um sozusagen diese Ebene zu erreichen, wo er mich hinführen wollte. Und dazu kam halt, dass diese Begegnungen, die ich in dieser Trance hatte, nicht mit mir gesprochen haben, sondern ich musste irgendwie Gesten und Mimiken irgendwie interpretieren. Nachher hat er mir gesagt, dass das nicht unüblich ist, also dass sie sogar relativ selten wirklich sprechen, aber ich hatte so die Erwartung, dass die mit mir sprechen, dass sie mir klare Anweisungen oder Richtungsweisungen geben. Ja, schlussendlich wurden meinem Unterbewusstsein dann vom Therapeuten oder vom Hypnoseleiter meinem Unterbewusstsein Fragen gestellt, die sozusagen mein Arm beantwortet hat. Also mein Arm war dann so in der so ein bisschen aufrecht und wenn es ein Ja oder eine Zustimmung war, sollte er runter sinken. Und auch da war, also wie gesagt, ich war ja die ganze Zeit bewusst, ich kann mich an alles erinnern, aber es war nicht so, dass ich das bewusst steuern konnte, sondern oder auch nicht wollte in dem Moment, sondern der Arm ist tatsächlich entweder runtergegangen und zwar in verschiedenen Intensitäten, wenn die Zustimmung, je nachdem wie die Zustimmung war, oder er ist halt nicht runtergegangen, wenn da irgendwas blockiert hat. Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Details, in die persönlichen Details gehen, aber wie man sich denken kann, also das Ziel war, so ein bisschen rauszufinden, welchen Nutzen das Rauchen für mich hat, welchen Zweck es für mich erfüllt. Ja, ich sag mal, wenig überraschend landet man dann natürlich in der Kindheit und in der Eltern-Kind-Beziehung. Mir kam mir wirklich ein Bild und ich habe mich in meinem bisherigen Leben schon sehr häufig mit meiner Kindheit auseinandergesetzt, auch therapeutisch, aber auch mit mir selbst. Aber da kamen Bilder, sehr konkrete Bilder und Szenen hoch, die ich nicht kannte.
Möchtest du die teilen oder nicht?
Nee, die möchte ich nicht im Detail teilen, weil es sehr, sehr persönlich ist. Aber wie gesagt, es geht um die Eltern und um eine Lebensphase meiner wirklich kleinen Kindheit. Also so, ich konnte es nicht genau sagen, aber 3, 4, 5 vielleicht. Diese Situation, die sich da, glaube ich, exemplarisch irgendwie vor mir aufgetan hat, vor meinem inneren Auge, mir ein ganz hilfloses Gefühl in dem Moment gegeben hat. Also ich augenscheinlich in dieser Situation als Kind ein sehr hilfloses Gefühl hatte. Ja, dass da irgendwie der Kern liegt, wozu dann mein späteres Suchtverhalten geführt hat. Und ich habe ja das letzte Mal schon berichtet, dass alle anderen Themen, die ich mit Thema Sucht hatte, ich eigentlich sehr, sehr gut bearbeiten konnte und das Rauchen doch echt nochmal eine andere Qualität hat an Schwierigkeit, das zu überwinden für mich. Lange Rede, kurzer Sinn, das war eine Erfahrung, die ich halt einfach noch nicht wirklich verarbeitet habe, deswegen will ich jetzt auch nicht sozusagen da komplett jedes Detail erzählen, weil ich selbst noch nicht genau einordnen kann. Das ist ja erst ja ziemlich genau 24 Stunden her. Das hat schon sehr viel mit mir gemacht oder aufgebrochen und zu einer bestimmten Art von Verständnis geführt für mich selbst, auch in der Beziehung zu meinen Eltern. Ich habe ja in einer Folge, meine ich, schon mal gesagt, bei allem, was sozusagen meine Eltern in Anführungsstrichen falsch gemacht haben, dass ich heute als Erwachsener so die Haltung habe, okay, sie wussten es nicht besser oder sie konnten es nicht anders, aus ihrer eigenen persönlichen Situation heraus. Und das ist eigentlich auch wieder so eine Situation, wo ich gerne verzeihen würde als Erwachsener, wo ich aber merke, dass dieses Kind damals, was das alles noch nicht einordnen konnte, das eben nicht verzeihen kann, weil es damals nicht verstanden hat. Das hat mich dann nach dieser Sitzung nicht nur damit auseinandersetzen lassen, jetzt mit der Thematik Rauchen, sondern natürlich auch mit unserem Thema angehende Vaterschaft. Und bald bin ich in der Position, dass ich eins dieser Elternteile bin mit einem Kind, was in Situationen kommen könnte, ausgelöst von mir, unwissentlich vielleicht, vor allem unabsichtlich. Und dass dann mein Kind in 20, 30 Jahren bei einem Therapeuten sitzt und versucht, diese Situation zu verstehen und zu verarbeiten. Da sind wir wieder beim Thema, was das dann für einen Druck auch aufbauen kann. Wir haben ja schon mal gesagt, dass das keinen Sinn macht, aber eben so wenig wie möglich falsch machen zu wollen als Eltern. Ja, das war jetzt so der Bogen, den ich schlagen wollte mit dieser Erfahrung. Ich habe einen Folgetermin vereinbart. Ein bisschen seltsam war, dass er diese Frage nach dem Folgetermin mir noch während der Trance gestellt hat. Also er hat sozusagen mein Unterbewusstsein gefragt, ob es denn ja im Prinzip sinnvoll notwendig ist, diese Sitzung weiterzuführen oder eine neue Sitzung zu vereinbaren. Und mein Unterbewusstsein hat zugestimmt. Und ich glaube, ich hätte auch so zugestimmt, wenn er das danach gemacht hätte. Aber in dieser Trance, das kam mir ein bisschen, das ist mir danach so ein bisschen komisch aufgestoßen, um das mal so zu sagen, dass es noch innerhalb der Trance passiert ist. Ich meine, ich kann theoretisch den ja auch noch canceln. Also wenn er nicht stattfindet, zahle ich ihn auch nicht. Das war das einzige kleine Geschmäckle. Ansonsten war das eine sehr krasse Erfahrung, muss ich sagen.
Ich würde ihn auf jeden Fall fragen, weil ich meine, wenn du dich auf sowas einlässt mit Unterbewusstsein und du öffnest dich so sehr und da kommt ja, ohne dass du es jetzt konkret benannt hättest, das kann ja was in Bewegung, das bringt ja was in Bewegung. Also ich meine, das ist ja toll, wenn es dazu beiträgt, dass du die Kraft findest, die Klarheit findest, sage ich mal, das Rauchen zu lassen, das ist ja dein klar formulierter Wunsch. Und wenn diese Bewusstseinsreise, sage ich mal, auf eine Art dazu führt, dass du, wenn es dir gelingt, eben die deine inneren Kräfte zu mobilisieren, die dir letztendlich die Klarheit und die Straightheit geben, zu sagen, alles klar, vielen Dank, brauche ich nicht mehr, dann ist es ja super cool. Aber ich würde auf jeden Fall, aber an deiner Stelle, würde ich das thematisieren, weil sonst bleibt das in so einem seltsamen, warum hat er mich das jetzt im Unterbewusstsein gefragt? Wie soll das Vertrauen denn dann funktionieren? Also das heißt, du musst es, meines Erachtens musst du es aussprechen bei der nächsten Sitzung, damit sich das entweder erledigt und er dir eine ganz plausible Erklärung dafür gibt und du kannst sagen, alles klar, ich kann das jetzt loslassen. Oder aber es wird weird, creepy und ein bisschen strange und dann würde ich gehen. Weißt du, ich meine? Also ich würde auf jeden Fall solche Fragen, das ist ja wie in einer Beziehung. Man denkt die ganze Zeit über was nach, spricht es aber nicht aus und dann fliegt es dir irgendwann um die Ohren.
Ja, das habe ich auch vor. In unserem Auftaktgespräch dann beim nächsten Mal, das ist noch über einen Monat hin, ihn genau das zu fragen oder ihm das zu schildern, wie ich das im Nachhinein wahrgenommen habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, war das eine sehr positive Erfahrung, weil ich mich in dieser Stunde ja auch wirklich komplett in meinem Inneren bewegt habe und gemerkt habe, wo, also nicht jedes benennen kann, aber wo da Widerstände sind und dass da einfach noch viel Care-Arbeit sozusagen mit mir selbst auch notwendig ist.
Also ich finde das hochinteressant, Aaron. Also ich meine, wir haben ja auch immer wieder mal auch anklingen lassen, wir beide haben auch eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Erfahrungsspektrum mit unseren dunklen Seiten sozusagen, also auch mit Abgründen der menschlichen Psyche und so. Und wenn du das so erwähnst, ich meine, ich hab eine Psychoanalyse gemacht, ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, ich habe verschiedene spirituell esoterische Ansätze mal versucht, um irgendwie auf mich selber klarzukommen, um es mal so zu formulieren. Und ich glaube, bei all diesen Dingen, die ich da versucht habe, waren immer wieder Bestandteile dabei, Facetten, sage ich mal, einfach nicht immer alles, manchmal auch relativ wenig von dem, was angeboten wurde, aber manchmal auch ein bisschen mehr, was mir was gebracht hat und was irgendwie auch mit dem Thema zu tun hat, was du da ansprichst, mit dem Unterbewusstsein, mit dem sich klar werden, wo sind da Schatten, eigene dunkle Schatten, wo man nicht richtig durchblickt und dann in so Zwangsverhaltensmustern ist, wie das Rauchen zum Beispiel oder eben andere Dinge. Also ich freue mich, ehrlich gesagt, dass du das jetzt erzählst und dass du da so auf eine Art, dass du dich um dich kümmerst und dass du da vorwärts gehst. Wohin auch immer dieser Weg jetzt vielleicht führt oder auch nicht führt, aber dass du dich auf die Suche begibst. Und ich meine, ich weiß auch, was Rauchen bedeutet und wie einen das knechten kann, weil man es einfach nicht lassen kann, obwohl man es will.
Ja. Wann hast du aufgehört? Das war so jetzt auch schon 2-3 Jahre her, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Also ich habe ja immer, ich war immer so, so ein bisschen so ein Hop, Hop-on, Hop-off, sagt man das so? Also so ein, naja, jedenfalls jemand, der raucht und dann wieder nicht raucht. Dafür haben mich manche Raucher auch bewundert und immer gesagt, krass, wie machst du das denn? Für mich war das immer mit dem Rauchen so, ich habe dann so phasenmäßig super viel geraucht, dann gar nicht geraucht, dann so sporadisch geraucht. Aber letztendlich ja dann doch über einen ziemlich langen Zeitraum immer wieder viel geraucht. Und das heißt, ich habe 2020 im Dezember habe ich aufgehört, an meinem 40. Geburtstag. Also ich habe danach, habe ich nochmal an der Kippe gezogen, das ein oder andere Mal, aber das war für mich wie so eine, eigentlich war das so eine so eine klare Entscheidung. Es hatte so ein bisschen was, ich hatte 2020 so eine manische Phase, ja, im Zuge einer bipolaren Erkrankung und habe da halt auch wahnsinnig viel gekifft und geraucht und habe gemerkt, im Zuge auch des Abklingens oder auch des Bewusstwerdens, dass ich einfach krank bin, dass dieses Rauchen, vor allem das Kiffen eben mich total schreddert, also kaputt macht und das Rauchen schon länger eigentlich auch. Vor allem habe ich das einfach mit zunehmendem Alter gemerkt, dass das Rauchen, also das Zigarettenrauchen, dass das bei mir ganz schnell auf meine Schleimhäute sich auswirkt und ich ja Sprecher bin und Schauspieler und dadurch ganz oft habe ich gemerkt, dass ich eine Kippe rauche und sofort bin ich zugeschleimt. Das war irgendwann so eine Notwendigkeit, wo ich gemerkt habe, Alter, das ist einfach echt nicht mehr schön. Also es ist wirklich echt schädlich. Dein Körper signalisiert dir ganz klar, du persönlich wirst damit nicht alt. Also es ist ja auch, mal bei anderen Leuten äußert sich das anders. Bei mir war das ja ganz oft so krass, ich rauche eine und merke, krass, Alter, deine Stimme. Also du musst gucken, weil du lebst von deiner Stimme.
Ich bin zuversichtlich, dass am Ende dieses Weges bei mir auch die Rauchfreiheit steht.
Ja, Mann.
Da werde ich dran arbeiten. Jonas, ein kleiner Themenwechsel, wenn ich darf.
Hau raus.
Kannst du deinen Beckenboden spüren?
Habt ihr schon die erste Stunde? Euer Geburtsvorbereitungskurs, ich weiß, wann der ist. Der ist Anfang August, mein Freund. Hast du da eigentlich was machen? Konntest du da, ich frage jetzt mal ganz direkt, hast du da zufällig nachhaken können? Ist da noch ein Nachrücker-Pärchenplatz für zwei Lost Souls aus, also uns?
Also leider konnte mir unsere Hebamme nicht sagen, weil die damit nichts zu tun hat, wie das gehandhabt wird mit den Wartelisten. Und
Okay. Also
ich schätze mal, da ihr euch ja angemeldet habt, als das noch nicht auf Warteliste stand, dass ihr, wenn, dann ganz oben auf dieser Warteliste steht. Aber wenn wir werden jetzt bald einen Termin haben, wo wir auch dann Kontakt mit dem Büro haben, um diese ganzen vertraglichen Geschichten zu erledigen, da habe ich vor, dann nochmal ein Wörtchen einzulegen, sozusagen ein gutes. Ja, vielleicht könnt ihr ja auch nochmal nachfragen. Penetranz hilft ja oft, wenn man dann ein bisschen nervt oder so.
Auf jeden Fall, wenn wir sind ja jetzt, guck mal, heute ist Dienstag Nacht auf Mittwoch. Am Samstag fliegen wir zurück nach Deutschland. Sind dann 4 Wochen hier unterwegs gewesen und dann werden wir als ganz vieles ganz schnell in Angriff nehmen und also unter anderem vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die das noch nicht wissen, aber ihr beiden, also Aaron und Maren, seid nämlich, habt schon so einen tollen Geburtsvorbereitungskurs, also so einen Wochenendintensivkurs. Katrin und ich haben das noch nicht und würden gerne sozusagen bei euch reinrutschen, also in euren Kurs und gucken wir einfach mal, weil das wäre natürlich auch lustig für den Podcast vielleicht.
Das wäre total lustig, ja.
Wir haken auf jeden Fall dann nochmal nach.
Ich finde schön, dass sie, soweit ich weiß, also hat sie, die Hebamme es uns gesagt, dass das 4, maximal 5 Pärchen sind. Also ein relativ kleiner Kreis, damit auch eine eben intime Atmosphäre geschaffen werden soll. Also ich bin da auch sehr gespannt auf dieses Wochenende. Und es wäre einfach total toll, wenn wir darüber dann gemeinsam berichten könnten. Aber um nochmal.
Ja, genau.
Ja, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Also wir hatten einen Termin mit der Hebamme, dann gab es verschiedene Themen, die wir so besprochen haben und irgendwann kam dann der Punkt mit dem Beckenboden, also dass Maren also kein Training machen soll, sondern sich ihres Beckenbodens bewusst sein soll. Das hat dann vor allem damit zu tun, wie nennt sich das dann, Nachbildung? Also nach der Rückbildung, genau, mit der Rückbildung, nach der Geburt, ja, dass der Beckenboden eben wieder dann das tut, was er tun soll, alles da unten zusammenhalten. Und sie hat uns dann so eine Übung gezeigt, beziehungsweise erklärt und hat aber auch gesagt, dass das auch für einen Mann ganz gut wäre, einfach zu spüren, wo der Beckenboden sitzt und wie sich das anfühlt. Und die Übung war, dass man den sich hinsetzt, Füße auf dem Boden und die Füße sozusagen, also als wenn man das mit der Hand macht, so eine kleine Schaufel macht, also dass man den, ich glaube der Spann ist das, also den Mittelfuß nach oben biegt, dann soll man angeblich und vor allem auch Mann mit NN angeblich den Beckenboden spüren. Und ich habe nichts gespürt.
Jetzt willst du von mir wissen, ob ich meinen Beckenboden spüren kann?
Genau.
Aber ganz kurz nochmal, wie hat sie das erklärt? Also welche Position nimmt man ein? Nimmt Mann mit Doppel-N ein?
Also sowohl Mann als auch Frau, einfach sitzend, wie am Schreibtisch, ja. Füße sozusagen flach auf dem Boden, im rechten, also relativ rechter Winkel, wobei das spielt wohl auch keine große Rolle. Und dann den Mittelfuß heben und so eine Beuge machen mit dem Fuß. Also die Zehen sind auf dem Boden und die Ferse ist auf dem Boden.
Ah, ja, genau. Das haben wir in der Schauspielschule auch mal gemacht.
Genau, und da soll es dann da an der Stelle irgendwie ziehen, wo der Beckenboden sitzt. Und bei meiner Freundin sofort, ach ja, oh, da ist er ja. Also gar kein Problem. Und ich war so ein bisschen still und dann wurde ich gefragt. Und ich meine, ja, ich spüre nichts. Aber das scheint so ein, in Anführungsstrichen, Männerproblem zu sein, dass wir da nicht richtig, oder ich spreche jetzt mal von mir, dass ich da nicht richtig rankomme an diesen Punkt. Weil klar, habe ich einen Beckenboden, sonst würde ich ja nicht normal durch die Gegend laufen können. Aber ich werde da noch mal in einer ruhigen Minute dem nachspüren, weil mich das schon interessiert. Und meine Beckenboden ist, glaube ich, auch für das Alter dann nicht uninteressant, wenn es um Inkontinenz geht. Die möchte ich schon noch ein bisschen rauszögern. Und wir hatten das Thema Pinkeln ja schon mal. Ich glaube, das kann ganz gut sein, wenn man seinen Beckenboden da zumindest wahrnehmen kann.
Also ich merke gerade, du bringst mich in die Bredouille, weil wir hatten eine fantastische Körperdozentin in Bochum auf der Schauspielschule, Anna Pocher, Italienerin, und bei der haben wir explizite Becken, also wahnsinnig viele Beckenbodenübungen gemacht, also auch für den Körper, fürs Tanzen, fürs Körpergewicht, fürs Körpergefühl, für Körperzentrum und so weiter. Und ich merke gerade, irgendwie bin ich, also ich mich kalt erwischt irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich wusste das, glaube ich, schon irgendwann mal, also vor allem auf der Schauspielschule, wo mein Beckenboden ist. Jetzt gerade hier in diesem schwülen Zimmer in Mumbai habe ich das Gefühl, ich habe keinen Beckenboden. Also ich merke nichts. Also vor allem durch diese Übung, die du mir da gerade an... Ich versuche auch die ganze Zeit jetzt mit meinen Füßen da den Mittelfuß nach oben. Bei mir ist auch kein Beckenboden, Aaron. Wir müssen vielleicht eine Selbsthilfegruppe gründen. Noch eine.
Noch eine. Dann machen wir noch einen Podcast drüber.
Finde deinen Beckenboden. Oder Back to Beckenboden. Was hältst du von Back to Beckenboden?
Ja, ja, da fehlt mir der Schmidt drin.
Nein, 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 nicht jetzt Jonas Beck, sondern einfach back to, weißt du, back to good, back to Beckenboden.
Aber frag Katrin mal, beziehungsweise sag ihr mal die Übung und ob sie ihren Beckenboden so spürt. Das würde mich interessieren. Es war übrigens ein sehr, sehr schöner Termin im Geburtshaus mit der Hebamme. Ich habe zum ersten Mal den Herzschlag unseres Babys gehört.
Oh. Und
das war wieder ein Highlight. Boah, dieses also dieser...
Es ist super schnell.
Ja, unglaublich. Und dann hat sie dieses Mikrofon ja ein bisschen weiter runtergehalten. Und dann war es entweder die Nabelschnur oder die Plazenta, die ja auch einen Puls hat. Nur so ein Puls mit so einem Rauschen. Das war ein ganz krasser Unterschied zu dem Babyherzschlag selbst sozusagen. Aber eben...
Wow.
Auch ein Herzschlag, aber halt dabei so ein... Also es war wie aus einer anderen Welt, diese Geräusche. Und ja, das war ganz schön und ein ganz intimer Moment irgendwie da zu dritt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dort ins Geburtshaus zu gehen.
Oh Mann, das ist schön. Ey.
Das war ein sehr schönes Erlebnis.
Das ist voll krass, das hat mich noch, oder uns auch, Katrin und mich hat das nachhaltig beschäftigt, also dass ihr gesagt habt, ihr geht jetzt ins Geburtshaus, also dass das auch geklappt hat, dass das schön ist und auch wie ihr beschrieben habt, wie das eingerichtet ist, gell? Wir haben natürlich auch noch ein bisschen, haben euch gestalkt sozusagen, haben also uns Bilder im Netz angeguckt und das ist ja alles schon, also klar, es ist ja wirklich bereit, also gell, da ist das, also die Einrichtung, das Bett, diese Tücher, diese Yoga-Tücher, in denen gell, die Frau sich wirklich auch also abarbeiten kann oder sich irgendwie in Positionen bringen kann, die hilfreich sind, die irgendwie entspannend sind. Oder das Thema Wassergeburt, das ist ja alles da, man kommt da ja einfach hin. Deswegen haben wir auch nochmal gemerkt, das ist ja voll toll, Also jetzt für euch in dem Fall, gell? So in dem Sinne, weil ihr da hingeht. Und uns hat es aber auch nochmal angeregt, kreativ, weil wir gemerkt haben, ja krass, also wir haben jetzt das Haus, wo wir wohnen, da ist es jetzt möglich so, dass wir das mit der Hausgeburt machen, aber das bedeutet eben auch, dass wir uns das wirklich vorbereiten wollen und müssen. Also das, was ihr da jetzt, also ich habe direkt nach diesen Tüchern auch tatsächlich geguckt, also ihr habt die ja sozusagen eh da, wir haben geguckt, oh krass, ist nicht gerade billig, wenn man die kaufen will, aber man kann die auch kaufen. Und wollen wir das, also soll das Sofa da stehen, soll da dann eher ein Bett hin? Man kann ja diese, habe ich dir erzählt, man kann diese Wassergeburtspools, kann man tatsächlich mieten für 4, 5 Wochen, die werden dann geliefert, werden wieder abgeholt. Also genau, das hat uns eigentlich sehr viel, haben wir überlegt und werden auch weiter dann, wenn wir zu Hause sind, überlegen, wie gestalten wir dieses Wohnzimmer? Also welche Stationen, sage ich mal einfach auch, sind dann da? Gell? Also was braucht Katrin zum Beispiel? Also was wünscht sie sich? Soll es am Ende ein Wasserpool sein? Welche Art? Also ist es das Sofa? Ist es das Bett? Sollen da die Tücher hängen? Wo soll der runde Gummiball hin? Also ja, also welche Musik soll vielleicht aufgelegt werden? Ist es AC/DC schon wieder? Nein, war ein Witz. Also so, gell? Oder ist es irgendwie doch ein indisches Mantra, was wir hier jeden Tag gehört haben? Also das ist, ich merke auch richtig, ich werde da so ein bisschen angefixt, gell? Ich komme ja vom Theater so, gell? Und dann ist es ein bisschen wie so ein Filmset, also so jetzt im Sinne von, oder ein Theaterset, dass man sagt, alles kann perfekt sein, also gell? Stimmen die Lichtverhältnisse, ja, welche Nahrungsmittel sind im Kühlschrank schon vorgekocht, ja? Welcher Teppich ist ausgerollt? Also das, ich finde das total toll irgendwie. Also es hat auch ein bisschen, wollte ich nur nochmal zurückgeben, ein bisschen damit zu tun gehabt, wie du so erzählt hast, dass ihr da jetzt die Entscheidung habt und, gell, und was, diesen kurzen Einblick bei euch. Hat bei mir auf jeden Fall eigentlich auch so, pam, okay, alles klar, wir müssen handeln, wenn wir wieder da sind.
Ja, nee, das ist ja schön, das ist ja auch Sinn der Sache, dass sich das alles hier ein bisschen befruchtet gegenseitig.
Ja, ja.
Ganz kurz nochmal zu diesem Planschbecken oder diesem Geburtsbecken. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich meine, irgendwann macht doch ein Planschbecken für ein Kind auch total Sinn, vor allem bei euch mit dem Garten. Macht es da nicht Sinn, sich ein Planschbecken zu kaufen oder eignet sich das nicht für die Geburt?
Völlig, der Gedanke ist natürlich nachvollziehbar. Wir haben ein Planschbecken, also so ein günstiges Planschbecken, das man damals irgendwie im Supermarkt kaufen konnte für 30 Euro. Das haben wir auch mal auf einer Feier für Kinder auch tatsächlich im Garten hingestellt. Da konnten die kleinen Kinder planschen. Das Ding an diesen Pools, die man mieten kann, die sind natürlich nicht, die sind erstens sind die höher als jetzt so ein Standard-Planschbecken. Dann sind das tatsächlich auch Griffe dran, also wo du dich wirklich festhalten kannst, weißt du? Und es ist auch ein Sitz, es ist ein Sitz im Wasser, also damit die Frau sich wirklich auch, weißt du, so richtig stabil hinsetzen kann und sich festhalten kann. Und, also, und dann ist der auch nochmal, genau, der ist ja auch deswegen so tief, weißt du, damit man sozusagen auch weit genug da reintauchen kann, dass man auch wirklich im Wasser ist, vielleicht sogar, glaube ich, bis zum Hals, wenn man das möchte. Oder zumindest bis zur Brust, genau kann ich dir jetzt nicht sagen, wie hoch der ist, aber der ist schon nochmal spezialisiert auf dieses Thema Geburt. Und dann gibt es den auch in 2 verschiedenen Größen, zumindest bei dem einen Anbieter, also dass man entweder zu zweit da drin sein kann oder sogar zu dritt. Das hat auch, glaube ich, einfach damit zu tun, was wünscht sich die Frau, ja, wie ist es? Kommt die Hebamme da vielleicht mit rein? Keine Ahnung, also da gibt es dann noch so ein Set zu, natürlich um das kompatibel für die verschiedensten Wasserhähne zu machen. Danach so ein Reinigungsset und so weiter und so weiter. Also ich werde mich, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, da nochmal genauer mit beschäftigen. Aber das ist auf jeden Fall also ich wurde auch darum gebeten, dass ich mich explizit um dieses Thema Geburtspool kümmere und das nochmal genauer recherchiere. Was sind die Bedingungen? Worauf muss man achten? Ist der kompatibel mit unserem Wasserhahn in der Küche? Wie läuft das eigentlich mit dem warmen Wasser, habe ich mich dann auch gefragt. Weil stell dir vor, deine Freundin sagt morgens um 6, es geht los. Du rennst runter, ja, ballerst 700 Liter warmes Wasser in der richtigen Temperatur in diesen Pool. Du kommst wieder hoch, sie sagt, doch nicht. Dann dauert es 18 Stunden, das Wasser ist wieder kalt.
Du musst das Wasser ja auch wieder rauskriegen.
Aber ein paar Tauchsieder besorgen.
Ja, hatte ich jetzt in Indien, habe ich so einen winzigen Tauchsieder gekauft, um für Katrin in so einer Tasse heißen Tee zu kochen, weil ihr schlecht war. Weil wir hatten nichts in diesem Hostel, außer eine Steckdose für so einen Tauchsieder. Aber der ist innerhalb von einer Sekunde ist der glühend heiß geworden. Also es war ein bisschen spooky. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, und das wollte ich auf jeden Fall heute nochmal erzählen, weil das ist so ein Indien-Thema, und zwar, weil wir gerade auch beim Thema dann auch Geburt sind, Geburtshaus oder Hausgeburt. Wir haben am Montag unseren Frauenarzttermin mit dem zweiten großen Ultraschall, wo dann klar ist, is it männlich, is it weiblich, what is it? Wollen wir das wissen, wollen wir das nicht wissen? Und wir haben ja hier indische Freunde, Freundinnen, und wir waren jetzt essen vorgestern zusammen und haben das so erzählt. Erstens, dass wir eine Hausgeburt machen und das war voll krass, weil das ist in Indien wohl total unüblich. Also es war echt so, dass die meinten so, krass, was? Also zumindest hier in im Stadtgebiet ist es halt total normal, dass die indischen Frauen einfach ins Krankenhaus gehen. Total normal. Und das Thema Hausgeburt ist hier eher gerade so, ist eher so exotisch oder ist vielleicht so in kleineren Kreisen wieder am Kommen, auch mit dem, tatsächlich auch mit dem Thema Wasser, also Geburt im Wasser, Wassergeburt. Aber es ist eigentlich im ländlichen Raum vielleicht nochmal anders, aber so hier meinten die, das wäre total unüblich. Und was ganz spannend war natürlich, ist, weil wir gesagt haben, so, wir werden am Montag dann wissen, ob es männlich oder weiblich ist. Und dann haben wir so gefragt, so, ja, würdet ihr das nicht wissen wollen? Und weißt du, was dann, was glaubst du, was war dann die Antwort?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Aber wenn du das schon so einleitest, würde ich sagen, dass sie es nicht wissen wollen. Ja, das glaube ich, dass sie es nicht wissen wollten.
Das Krasse ist, es ist strengstens verboten in Indien.
Ach, krass.
Und zwar total interessant.
Ja, wegen Mädchen und Jungen. Also, ja, leider Mädchen weniger wert, weil Mitgift mitgegeben werden muss und so, solche Sachen.
Es ist nicht so, dass die Inder uns medizinisch irgendwie, dass die hinter uns liegen würden und das nicht irgendwie rausfinden könnten. Ja, also die machen genau die gleichen Tests wie wir. Also jetzt wie wir, was heißt wie wir in Deutschland, in Europa. Also alle anderen Gesundheitstests, uns läuft alles gleichzeitig, völlig normal. Aber der Test wird explizit nicht gemacht und steht unter Strafe. Und zwar genau deswegen, weil, was du gerade gesagt hast, weil es tatsächlich, es verändert sich auch langsam in Indien, aber es ist immer noch so, dass wenn du als Mädchen heiratest, dann ist deine Familie dafür verantwortlich, die Mitgift für die Hochzeit, für die Ehe zu liefern. Und das kann je nachdem, je nach Stand, was auch immer, einfach wahnsinnig viel Geld sein. Und es ist, die Jungs sind da fein raus, die können eigentlich sich locker machen. Und also es gibt wohl auch Familien, da ist es ein bisschen anders, aber die große Tendenz ist immer noch so, dass du als Mädchen einfach, die Familie muss einfach liefern. Und deswegen ist es verboten, dass man das weiß, weil eben sonst eine Selektion passiert. Also weil Abtreibung ist nicht illegal. Bis zu einer bestimmten Zeit ist es legal abzutreiben. Und das würde bedeuten, wir bekommen ein Mädchen und dann ist das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass abgetrieben wird, viel höher. Ich fand das nochmal krass, damit zu konfrontiert zu werden, also ganz direkt und unmittelbar.
Habt ihr gefragt, wie die wickeln?
Du bist so geil, ey. Running, nee, du hast ja recht. Oh, da hast du so recht. Ich meine, in dem Fall waren es halt alles Junge, oder was heißt, so jung sind sie auch wieder nicht, aber so Leute, ich war eigentlich wieder mal der Älteste. Ich stelle so oft in meinem Leben mittlerweile fest, dass ich der Älteste bin. Gell? Und denke mir so, es ist echt so, ich fühle mich wie 14 und bin aber irgendwie 42 auf der Älteste. Dass die anwesenden Inderinnen und Inder alle nicht, die waren alle keine Eltern. Also die hatten alle noch keine Kinder. Und deswegen war das mit dem Wickeln nicht so das unmittelbar direkte Thema. Aber es war so krass, weißt du? Es war so krass, weil Katrin und ich ja, wir wünschen uns ein Kind, das Kind kommt auch. So doof, das ist so manchmal so zu sagen, wir wünschen uns ein Mädchen, aber also von der Tendenz, wenn jetzt mich irgendjemand fragen würde, irgendein Gesandter der Kinder würde sagen, willst du ein Junge, willst du ein Mädchen, würde ich erstmal sagen, ich wünsche mir ein Mädchen. So. Und wenn es ein Junge würde, ist es auch toll. Aber das war halt dann so ein krasser Kontrast, weißt du, irgendwie von Arzt. Also wir beide so, wir denken hier viel über Namen nach. Gell? Wir haben hier ganz viele schöne indische Mädchennamen. Wir haben nur einen einzigen indischen Jungennamen gefunden, den wir cool finden. Und irgendwie 10 indische Mädchennamen, die wir ganz toll finden. Und dann ist man so in diesem Schwelgen, gell, über Mädchen und Mädchennamen. Und dann hörst du krass, und dann wirst du so konfrontiert mit dieser Realität, dieser Gesellschaftsrealität. Dass da einfach sowas ist, dass ein Mädchen hier in einem bestimmten Kontext einfach, dass man sich eher einen Jungen wünscht, massiv. Eine Gesellschaft, die sich massiv Jungs wünscht.
Ja, aber aus anderen Gründen als die du auch schon mal geschildert hast, ja.
Und aber auch da wichtig zu sagen, es verändert sich. Gell? Die indische Gesellschaft ist gigantisch. 1,3 Milliarden Menschen, unglaublich vielfältig, unglaublich vielseitig. Und du findest gerade in Mumbai, hier ist einer, hier lebt der 9. oder 11. reichste Mann der Welt. Der lebt hier in so einem riesigen, der hat nicht so eine Villa, wie man so aus Hollywood kennt, sondern es ist einfach ein, das ist ein Hochhaus. Da lebt nur er mit seiner Frau und seinen Kindern. Und das ist ein Hochhaus, das ist so groß, wirkt so ein bisschen wie so ein World Trade Center Tower. Und da lebt der drin. Hat oben 3 Helikopterlandeplätze drauf und so weiter. Und also so nur als extremes Beispiel. Gell? Es gibt Leute, die hier leben mit einer unfassbaren Kohle. Es gibt super extrem arme Menschen. Es gibt super modern Denkende. Es gibt super antiquiert Denkende. Also es gibt hier einfach, glaube ich, ein Querschnitt, also durch die menschliche Gesellschaft, Man kann in Indien, glaube ich, einfach mit allem konfrontiert werden. Das heißt, auch total aufgeschlossen, würde ich damit sagen, völlig fortschrittliche Menschen, die natürlich völlig anders denken. Und dann gibt es ganz traditionell denkende Menschen, die vielleicht tatsächlich noch mehr da drin hängen, dass sie sagen, hey, wir können uns das gar nicht anders leisten, wir müssen Jungs auf die Welt bringen.
Ja. Du machst mir schon ein bisschen Lust auf diese Welt.
Oh,
muss ich ehrlich sagen. Aaron. Also ich muss das nochmal hier zu Hause besprechen, ob wir vielleicht doch nicht nur nach Berlin fahren, sondern noch ein bisschen weiter. Ja, irgendwann im Leben wird es nochmal diese Situation geben, in denen ich auch nochmal in so eine komplett andere Welt eintauchen kann.
Ich meine, beim letzten Mal haben wir gesprochen, gell, da habe ich dir erzählt, auch so klar, dann gehst du in so eine Fremde, gehst in so ein anderes Land, dann wird deine Freundin krank, auch wenn jetzt das nicht lange war, das war natürlich trotzdem kurz so ein Moment von Schwangerschaft, Ausland, Indien, war das so klug? Dann kommt sie da durch, dann habe ich das auch plötzlich am Sack, dann komme ich da auch irgendwie durch und wir unterstützen und so. Und also worauf ich hinaus will, ist, was jetzt, glaube ich, so jetzt in den letzten Tagen schön ist, so zu merken, ich glaube, wir sind hier durch verschiedene Sachen durchgegangen, auch durch so einen Krankheitsmoment. Wir haben uns nicht krass gestritten. Also ich will es einfach sagen, weil das ist schon auch eine Herausforderung mit diesem lauten, fordernden Indien. Das ist ja manchmal so, wenn die Außenumgebung krass viel auf dich einprasselt, auch auf so ein Paar mit einem Babybauch, gell, und es ist schwül und dann muss das Taxi bezahlen und der Inder will schon wieder irgendwie, also der indische Taxifahrer will schon wieder irgendwie das Zehnfache von dem, was das Taxi eigentlich kostet und der Stresspegel steigt, gell. Das kann ja dann auch schnell passieren, dass man dann auch immer so gegeneinander geht, dass man so abgefuckt ist, so. Und das ist total schön, weil wir hatten immer mal wieder so kleine Momente, wo das so in der Luft lag und haben das aber irgendwie richtig gut hingekriegt, dass wir uns immer wieder so entspannt haben und so zueinander gekommen sind. Weißt du, und jetzt ist es halt irgendwie, merke ich immer mehr, jetzt nach fast 4 Wochen, jetzt gehen wir über so einen riesigen Markt zusammen, gell, und sind da irgendwie so eingespielt. Die Katrin hat so eine schützende Hand vom Babybauch. Weißt du, und egal wer schnorren will oder wer sie irgendwie anquatschen will, patz. Also sie wird so souverän, sie wird so immer mehr so, gell, und geht da mit ihrem Bauch durch und weiß genau, nee, habe ich keinen Bock drauf, ja, das interessiert mich das nicht. Oder ich versuche so den Bodyguard zu machen hinter ihr, gell, oder vor ihr. Und und das ist irgendwie, das ist, glaube ich, an dieser extrem, auf eine Art, so extrem ist es ja doch nicht, aber an dieser extremen Auslandserfahrung Indien zusammen mit Schwangerschaftsbauch, gerade richtig schön merke ich, dass wir das, das ist so, dass wir da zusammen, wir sind hier zusammengewachsen irgendwie nochmal. Mit dieser neuen Situation des Bauchs, des Kindes, was ja die ganze Zeit dabei ist. Heute haben wir Seide gekauft. Und als letzte kleine Anekdote, heute waren wir auf so einem riesigen Markt und haben, weil ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, Aaron, ich wollte in Indien gerne so ein Tuch kaufen. Ich hatte irgendwie so die Vorstellung, ich würde gerne so ein richtig schönes Tuch kaufen, wo man dann später das Baby so reinwickeln kann und sich das so auf den Bauch oder auf den Rücken binden kann. So wie damals unsere Eltern in den 70er, 80ern. Ja, jetzt nicht von uns so einer Marke von Adidas oder so, wo man dann so ein Klick-Klick-Ding hat, was sicherlich auch richtig cool ist später, aber ich wollte so einfach nur ein Tuch. Und bisher bin ich nur gescheitert bei allen Tuchhändlern, weil ich immer versucht habe zu erklären, ja, so ein Tuch mit einem Baby und so, und irgendwie haben sie das nicht so richtig kapiert, was ich von ihnen will. Weil sie, glaube ich, eher, Zielgruppe war immer Frauen und es ging um Schönheit und nicht um Männer, die sich jetzt ein Baby auf den Bauch wickeln wollen. Aber heute sind wir bei einem Tuchhändler hängen geblieben und haben jetzt 5,20 Meter mal 45 Inches, das weiß ich jetzt nicht genau, was das ist, blaue Seide gekauft. Genau, und daraus will ich irgendwie gucken, dass ich das hinkriege, dass ich daraus, weil mir hat jemand gesagt, das Tuch muss mindestens 5,10 Meter lang sein, wenn man so eine bestimmte Wickeltechnik machen will. Und dann kann man das Kind da reinwickeln. Ich bin gespannt, was daraus wird.
Ja, da musst du auf jeden Fall dir ein paar Videos angucken und ich meine, das habe ich für uns auch schon gedacht. Ich glaube, wir müssen uns so eine Puppe besorgen, um schon mal zu üben, auch im Privatleben sozusagen. Und die können wir uns ja dann teilen. Also so eine Baby-Doll hieß das, glaube ich, früher, so eine Babypuppe. Ich meine, das Baby kommt und es muss ja relativ schnell dann auch zum ersten Mal gewickelt werden und dann auch direkt das zweite Mal. Und dann das dritte Mal. Und dann hört es nie auf. Und das würde ich gerne vorher nicht nur in diesem Wochenend-Crash-Kurs mal gemacht haben. Wobei wir auch überlegt haben, wir haben ja schon mal über noch verschiedene Kurse gesprochen, die es so gibt. Vielleicht müssen wir mit dem Termin gucken, aber vielleicht doch noch so ein, wie nennt sich das dann? Ja, so eine Art Babyversorgekurs. Also der dann eben nicht um die Schwangerschaft geht, sondern dann um das Baby selbst. Dass man da auch nochmal so einen Crashkurs macht, sozusagen. Das ist jetzt mittlerweile doch eine Option.
Ach krass, so von wegen, was ich beim letzten Mal meinte, es gibt ja so einen Kurs, wo man die Babylaute studiert, also ausschließlich die Lautsprache der Babys. Sowas im Sinne von nicht unbedingt für die Babylaute, aber vielleicht auch, aber eher nochmal so ein, hey, alles klar, die Basics, ja, also wie wickel ich das Baby, wie, keine Ahnung, wie, ja, wie fütter ich denn, nee, also wie füttern ist wahrscheinlich relativ einfach, oder? Also einfach.
Ja, nee, das wie heißt das, an?
Anfüttern.
Nee, ansäugen, also mit der Brust, da muss schon, das muss auch geübt werden. Das können wir jetzt, glaube ich, nicht so gut machen. Aber auch wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen dazu kommen sollte, dass man mit einer Flasche füttern oder zufüttern muss, wie macht man das mit der Temperatur, dass man da wirklich auf Nummer sicher ist, ist auch für später wichtig. Also das Einschätzen, was ist die richtige Temperatur und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Kleinigkeiten.
Ich hab schon so ein Baby, also was ist ich, gell? Was rede ich denn da schon wieder? Aber wir haben schon auch so ein Wärmehalter für Flaschen. Also so ein, weißt du, wo du die Milchflaschen reinstellst und kannst dann eine bestimmte Temperatur, kannst du das also auf Temperatur halten.
Ja.
Ja, haben wir schon.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Ich habe von einer alten Freundin so eine Liste zugeschickt bekommen. Und was war denn das? Das war auch, da haben wir uns gefragt, wofür braucht man das denn? Das gucke ich mal gerade live nach, weil das war wirklich was sehr, sehr Interessantes, was sie uns sozusagen angeboten hat, was sie uns geben könnte. Fläschchenwärme, Babywippe, Wärmelampe, Nasensauger. Genau, ein Nasensauger.
Nasensauger, jetzt muss ich ganz kurz, ich werde jetzt auch irritiert, weil da steht plötzlich meine Freundin steht kurz da in diesem Schatten. Ich muss mal kurz gucken, was meine Freundin gerade, ja, hinter der Tür ist jetzt live.
Ja.
In Mumbai, mal gucken. Die will irgendwas machen, ich muss hier in die Tür aufkriegen, weil ich weiß gar nicht hin.
Es tritt.
Krass, Aaron, wir sind live.
Nein,
wir
wirklich?
Wir sind live, ey. Die Katrin kommt gerade rein und sagt, es tritt.
Nein. Oh.
Es tritt in Indien. Ach du Scheiße.
Ich dachte, dafür darf ich euch stören.
Ja, auf jeden Fall.
Hat es gerade einfach getreten.
Dann ist es ja bei uns auch bald soweit. Ist das schön.
Aber das ist schön, weil der Aaron gerade gesagt hat, er sprach gerade von einer Nasensaugglocke oder was?
Nasensauger, ja. Wurde mir angeboten. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Aber scheinbar Babyzubehör.
Von einem Nasensauger hat er gesprochen. Dann kommst du hier an. Machst du das gerade mit der Luft oder ist das gerade, was ist das?
Ich mach nichts.
Also es ist ja gerade so, um es für alle Hörerinnen und Hörer da draußen zu beschreiben, hier in diesem unfassbar schwülen Mumbai. Ich halte gerade meine rechte Hand auf den Bauch meiner Freundin und es ist wahnsinnig warm und ich kann gerade nicht unterscheiden, ob es jetzt dein... Nee, es ist jetzt nicht, gell? Also es ist noch so, dass du das von innen sozusagen spürst.
Mhm, ich glaube schon.
Krass, oh mein Gott, es lebt wirklich! Das ist gar nicht ein Traum oder irgendwie Fake, Aaron. Oh Mann, ey.
Wow.
Krass.
Mensch, das schreit ja wirklich nach Live-Reportagen in den unterschiedlichsten Phasen.
In Indien hat es sich zum ersten Mal geäußert, also physisch sozusagen.
Ich war ja schon ein paar Mal nicht sicher so, aber jetzt gerade lag ich so richtig ruhig auf dem Bett und dann hatte ich das Gefühl, jetzt gerade ist Party da unten.
Ich werde Vater.
Tschüss. Bis bald in live.
Ja. Und
rückreisen
dir.
Danke.
Oh mein, krass, Aaron, das ist aber echt einfach nur noch voll abgefahren. Ey. Also es wird ja wirklich, es rückt näher, es wird konkret, unser Leben. Wir machen hier einen Podcast, es ist viel Reden, gell, und so, aber es ist ja dann wirklich irgendwann Realität.
Ja.
Also das, ich meine, du bist ja gerade am richtigen Thema dran, genau, die Realität dann, gell, wenn da so ein Lebewesen, also ein Mensch, der aufs Klo und Hunger und weinen und jetzt hier tragen bitte und, oh, krass.
Was ein Moment, voll schön. Aber ich hatte gestern Abend, also es hat, bei uns tritt es noch nicht, wir sind da nochmal zur Info eine Woche hinter euch vom zeitlichen Ablauf her.
Was auch sehr interessant ist fürs Sternzeichen, gell? Habe ich nochmal gesehen.
Inwiefern?
Ich glaube, ihr könntet noch ein anderes Stern, also bei uns relativ wahrscheinlich, glaube ich, dass wir Jungfrau, dass es Jungfrau wird. Und bei euch könnte es, glaube ich, ins nächste Segment rutschen.
Na, ihr seid ja, wenn ihr am 20. seid, ich glaube, der Wechsel ist so irgendwie 21. oder 22. irgendwie in dem Dreh, wenn ich mich irre. Genau. Aber ich glaube, also es ist ja wirklich, auch beim ersten Kind, auch da irgendwie unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, es dauert länger, manche sagen, es kommt schneller. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich eures am 20., unseres am 27. kommt, ist ja relativ gering. Da muss man einfach 10 Tage vor und 10 Tage noch nachrechnen. Deswegen ist es ja auch immer noch eine Möglichkeit, und das wäre nun wirklich die Krönung des Ganzen, dass das Ganze an einem Tag passiert.
Oh Mann, Aaron. Aber ich wollte dich jetzt nicht zu sehr, du wolltest Herzratenziel, glaube ich, du wolltest was ansprechen. Ich habe jetzt aus Sternzeichen drüber.
Diese Situation, die du gerade beschrieben hast, oder die ich gerade erlebt habe jetzt mit Katrins Bauch, so ein bisschen hatte ich das gestern Abend, also der Bauch von Maren wird halt auch jetzt immer schwangerschaftsbauchiger. Dann abends streichel ich den und dass sie sich auch wohlfühlt. Und da war das halt auch, okay, da liegt es jetzt ungefähr. Also ein bisschen, es hält sich immer so ein bisschen rechts, unser Baby. Also auf der rechten Seite des Bauches, da merkt man halt da so ein bisschen diese erhöhte Kugel. Und gestern Abend ist es mir wirklich, ich glaube, zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, auch nach dem Hebammentermin mit dem Herzschlag, dass da unter meiner Hand, ein paar Zentimeter unter meiner Hand, eben dieses Kind ist, was in 3, 4 Monaten auf die Welt kommt. Und dann eben, wie du gerade sagst, Realität wird. Und was dann für ein Leben auf uns wartet. Und neben all dem Stressigen, was man irgendwie erwarten kann, und diese Schlaflosigkeit, die jeder einem prophezeit, freue ich mich da riesig auf diese Zeit und auf dieses Beobachten und ja, Teilhaben an dem Wachsen dieses Kindes, Aufwachsen dieses Kindes. Das freue ich mich tierisch drauf.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, ey. Ich merke jetzt auch mit diesem, also das ist jetzt total toll, dass das alles klappen konnte und wir jetzt hier 4 Wochen nochmal so eine kleine Weltreise machen konnten und Indien und viele Eindrücke, also boah, viele visuelle, akustische, kulinarische, was auch immer, alles Eindrücke. Aber ich freue mich auch, also wir freuen uns, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wir freuen uns jetzt sehr nach Hause zu kommen und also nach Hause zu kommen, wirklich nach Hause, zu Hause. Und ich merke auch, ich freue mich auf das, was du gerade sagst, also auf Konkretes. Das ist toll, gell, so klar, reisen und gell, so machen, wonach einem ist. Und vielleicht guckt man sich heute das an und morgen das und fährt man noch mal ans Meer und so weiter, bla bla bla. Aber so jetzt auch so langsam merke ich auch so dieses, die Zielgerade wird ja greifbarer mit diesen 4 Monaten, gell, so die da jetzt so. Und die klaren Dinge, die dafür noch zu tun sind, also was ich vorhin angesprochen habe, so die Gestaltung, gell, des Geburtsortes bei uns, überhaupt das Haus in einen bestimmten Zustand zu bringen, Kinderarzt finden, also lauter so Sachen, die auf der Liste stehen, ja, also so ein bisschen, dass man so ein gutes, dass wir ein gutes Gefühl haben können auch für diesen Moment, wenn es dann soweit ist. Und es kommen ja dann sowieso immer noch Dinge, die anders sind, als man eigentlich gedacht hat, ja, und die vielleicht auch, also und so weiter und so weiter. Aber ich möchte irgendwie mich vorbereiten, ich möchte alles gut tun, was ich tun kann für uns. Katrin tut schon genug durch die ganze Arbeit mit ihrem Körper und so weiter, ja, aber so, dass ich da ja, dass ich meinem eigenen Anspruch auch gerecht werde, merke ich, dass das, weil ich vor, also ich organisiere ja auch gerne und bereite auch gerne vor, aber jetzt in dieser Hinsicht ist natürlich nochmal eine sehr besondere Vorbereitung, weil das einfach, also ich habe letztens zu Katrin gesagt, ey, wir haben ja beide Theatererfahrung, das wird die Premiere unseres Jahres, also es wird vielleicht die Premiere unseres Lebens, also jetzt in Bezug auf Theaterpremiere, da macht man ja auch viel vorher, bereitet vor, hängen die Lichter richtig, sind die Karten verkauft, gell, kommt die Presse und so weiter. Aber das jetzt ist nochmal eine andere Nummer, ey.
Ja, und ich bin total froh, dass du das mit mir und mit uns teilst.
Ja,
und wir das miteinander teilen können.
Voll, Aaron. Es ist einfach echt immer wieder auch ein gutes, damit in Kontakt kommen. Also dadurch, dass du jetzt da zu mir sprichst, jetzt durchs. Also ich freue mich auch ehrlich gesagt, ich freue mich sehr darauf, dich wieder in live zu sehen auch. Es ist toll, dass die Technik uns das ermöglicht, dass wir jetzt 3-mal in Indien uns auch so unterhalten konnten. Aber ich merke schon so, ey, ich freue mich, dich wieder in Persona, ohne Delay und gell, dich anfassen zu können. Also so einfach so, gell, dass wir dann jetzt auch dann ja in die heiße Phase gemeinsam irgendwie reingeraten.
Ja, also nächste Woche oder ja, dem, wenn ihr wieder gesettelt seid und gut angekommen seid, wäre es total schön, wenn wir uns dann wieder live zusammensetzen könnten. Wir haben ja ein bisschen Luft, wir haben ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, dass wir also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch nicht veröffentlicht, vielleicht so viel noch zur Transparenz, aber wir stehen kurz davor und das heißt, wir werden dann anfangen aufzuholen, sodass wir sozusagen immer zeitnah sind. Aber je nachdem, wann man diesen Podcast hört, in 3, 4, 5 Jahren, ist es ja auch völlig egal, ob wir...
Aaron, jetzt muss ich umstellen, du hakst nur noch. Lass mich kurz das Netz wechseln. Mein Handy ist aufgebraucht.
Alles klar.
Genau, jetzt habe ich das weg. Ich wechsle das jetzt. Jetzt bin ich im Wi-Fi hier. Jetzt müsste ich drin sein. Ja, jetzt bist du wieder da. Ich sehe dich.
Ja, ich sehe dich auch.
Super, jetzt habe ich das Netz gewechselt. Okay.
Ja, jetzt war ich gerade in so einer Art, wollte hier die Abmoderation anfangen, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, dass wir bald, ich fange am besten den Blog noch von vorne an. Nee, es macht keinen Sinn. Ich habe den Faden verloren, Jonas, tut mir leid.
Macht nichts, wir haben ja auch den...
Ich muss pinkeln und meinen Beckenboden finden, damit er das zusammenhält. um hier mal den Kreis zu schließen.
Also ich kann an der Stelle noch kurz vermerken, wir hatten ja eine Folge, wo es ums Pinkeln ging und Urologen, Urologinnen, ja, und unsere Erfahrung als reifere Männer jetzt, dass da auch manchmal der Fokus tatsächlich dahin gerät und man sich fragt, also ist alles okay da unten und läuft das jetzt? Also läuft es auch tatsächlich, wie es laufen soll. Ich wollte an der Stelle einfach noch ein positives Announcement von mir geben. Ich habe meinen zweiten Termin bei meiner Urologin tatsächlich abgesagt, weil nach dem ersten, wo sie mir auch die ganzen Sorgen genommen hat, gesagt, so, ja, sie sind eigentlich ein bisschen zu jung, dass sie hier zur Urologie kommen. Und sie hat mir damals den weisen Rat gegeben, gell, also machen Sie sich mal nicht so einen Stress, lassen Sie sich Zeit, Ruhe, genießen Sie es. Lassen Sie es laufen, aber nicht mit dem Gedanken, es muss schnell alles raus sein. Und ganz ohne Scheiß, habe ich es nicht wirklich geglaubt. Ich dachte, ich bin auf jeden Fall schwer krank. Es muss irgendwas Hartes sein. Inzwischen habe ich gemerkt, jetzt auch gerade in Indien, es ist okay, Aaron. Also ich habe jetzt mehr Zeit beim Urinieren, nehme mir mehr Zeit. Und seitdem habe ich das Gefühl, ich muss nicht mehr so oft.
Da habe ich ein passendes Zitat für dich. Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Von Buddha.
Von Buddha. Damit triffst du mich natürlich in den Eingeweiden. Voll geil. Hätte ich doch mal früher mich auf das richtige Buddha-Zitat konzentriert, hätte ich mir die Urologie sparen können. Hör mal, jetzt gib uns noch einmal wenigstens noch so ein Flugzeug auch nochmal auf. Wir heißen doch Papas im Anflug und...
Genau. Da ihr ja bald vor dem Abflug wieder aus Indien und dem Anflug auf Deutschland steht, kriegst du jetzt nochmal ein Flugzeug. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Und dann sage ich vielen Dank, Jonas. Auch vielen Dank, dass du diesen Moment mit Katrin mit uns geteilt hast und eine Reise aus Indien mit uns geteilt hast. Und ich freue mich tierisch, dich dann bald wieder in den Arm schließen zu können oder in die Arme schließen zu können und mit dir gemeinsam live aufzunehmen.
Hey Aaron, also ich kann auch nur sagen, danke Aaron. Danke auch für diese Folge und genau, danke für das Projekt. Und das ist jetzt gerade so passiert, dass dieser Moment sich sozusagen hier rein katapultiert ist durch das einfach die Situation, wie sie gerade ist. Ist natürlich irgendwie auch verrückt. Und danke für deine genaue Beschreibung über dieses zum Thema Hypnose. Ich bin sehr gespannt, was du weiterhin von dieser Reise in unserer sozusagen anderen großen Vaterreise noch zu berichten hast, wie sich das weiterentwickelt.
Da bin ich auch gespannt und da können alle gespannt sein. Dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich sage Namaste aus Indien und auch tschüss und bis zum nächsten Mal.